Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Viele von uns nehmen sich irgendwann vor, diesmal will ich's anders machen. Ich will nicht wieder in dieselben Konflikte geraten, nicht wieder Menschen anziehen, die mir nicht gut tun. Nicht wieder so reagieren, wie es eigentlich gar nicht mein Ding ist. Und trotzdem passiert genau das. Nicht, weil wir uns nicht genug Mühe geben, sondern weil vieles von dem, wie wir Beziehungen leben, ein Muster hat. Und das begann schon sehr früh, nämlich in unseren Familien. Dort lernen wir unbewusst, wie Nähe funktioniert, welche Rollen wir einnehmen und wie wir mit Konflikten umgehen. Und genau darum geht's heute. Welchen Einfluss unsere Herkunft auf unser Verhalten in Beziehungen hat und wie wir beginnen können, diese Muster zu erkennen und zu verändern. Am Ende dieser Folge verstehst du ein Stück besser, warum du in Beziehungen manchmal reagierst, wie du eben reagierst und wie Veränderung überhaupt möglich ist. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi, mein Name ist Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life. Heute sprechen wir über etwas, das uns alle betrifft, auch wenn wir es oft gar nicht bewusst wahrnehmen. Unsere Herkunft, die Familie, in der wir aufgewachsen sind, die Rollen, die wir dort vielleicht übernommen haben oder übernehmen mussten und die unsichtbaren Regeln, die wir daraus manifestiert haben. Viele dieser Muster begleiten uns bis heute in Freundschaften, Partnerschaften und auch in Konflikten. Und ich freue mich sehr, heute mit jemandem darüber zu sprechen, die sich seit vielen Jahren intensiv mit genau diesen Dynamiken beschäftigt. Verena König ist Traumatherapeutin, Autorin und Host des Podcasts Kreative Transformation. Sie arbeitet seit vielen Jahren zu den Themen Trauma, Bindung und Beziehungsmustern und begleitet Menschen dabei, ihre eigenen Prägungen besser zu verstehen. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig, da zu sein.
Du bist, glaube ich, die beste Gästin, die ich mir für dieses Thema hätte wünschen können, denn du hast über dieses Thema selbst in deinem Podcast schon viel gesprochen, in unterschiedlichen Folgen. Ich habe mir auch ein paar angehört und dachte, wow, dieses Thema ist so groß und trotzdem wissen so wenig Menschen, wie Familie oder eben die Prägung, die wir durch unsere Familie erfahren haben, auf unsere Beziehungen einwirkt. Und das wahrscheinlich in Freundschaften, auf der Arbeit und vor allem aber auch in Partnerschaften.
Ja.
Warum prägt uns die Familie so stark? Also selbst dann, wenn wir erwachsen sind, wenn wir in den 40ern sind vielleicht, so wie ich.
Ja, das ist ein großes, einerseits empfundenes Mysterium, weil man ja denkt, wenn man erwachsen ist, ist man auch von seiner Kindheit oder der Herkunft emanzipiert. Aber die Erfahrung und auch das, was die Wissenschaft sagt, zeigt ganz deutlich, dass unsere Herkunft bzw. unsere frühen Prägungen uns ein Leben lang begleiten. Dass das mit der Familie so eng verwoben ist, hat damit zu tun, dass die halt eben in unserer Kindheit eigentlich unsere Welt ist. Unsere Bindungspersonen, unsere Bezugspersonen, was hier im Grunde das Synonym wäre für Familie, die haben auf uns als Kinder einen ganz enormen Einfluss, weil wir eben in einem Lebensalter sind, in dem alles in uns sich entwickelt, inklusive unseres Gehirns, was auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, unseres Beziehungsverhaltens, unseres Bindungsverhaltens, inklusive unserer Selbstwahrnehmung und unseres Selbstwertgefühls. Und das vielleicht als ein großer, bunter Teppich, das alles trägt dazu bei, dass wir später im Leben noch viel davon haben, wie wir in der Kindheit geprägt wurden.
Ja, ich habe das bei der Recherche in einer deiner Podcast-Folgen gehört. Was ich so interessant fand, war, dass wir ja auf die Welt kommen als Menschenkinder und noch gar nicht so weit sind, ne? Selbstständig leben zu können. Das ist bei Tieren ja beispielsweise teilweise anders, dass das auch was damit zu tun hat, dass der Kopf ja so groß ist und wir deswegen quasi geboren werden in einem Stadium, ja, wo wir einfach auf Bindung angewiesen sind.
Genau.
Was ist dann eben auch total wichtig, wenn wir kleine Geschöpfe sind, die auf die Welt kommen und ja auch von unseren Eltern, von unserer Mutter vor allem abhängig sind?
Ja. Also ein ganz wesentliches Wort hast du gerade schon gesagt, das Wort Abhängigkeit, was viele Leute ganz furchtbar finden. Das ist ja ein bedrohliches Wort. Aber es ist in unserer Natur vorgesehen, dass wir eine gewisse Zeit unseres Lebens aufs Äußerste abhängig sind von unseren Bindungspersonen, vor allem der Mutterfigur oder der Mutter, die uns gebiert. oder der Person, die dann eben die Hauptfürsorge übernimmt, weil wir eben, ja, also ohne die Fürsorge und Zuwendung der Bindungsperson ganz schnell sterben würden. Und die Abhängigkeit ist etwas, was wir ja erstmal als abschreckend empfinden, aber was eben in unserer Natur auch angelegt ist. Und das merkt man auch darin, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für unser Thema,
ja,
dass unsere Bindung sehr ausgeprägt ist. Also das Bindungsverhalten menschlicher Mütter oder Bezugspersonen und Kinder ist sehr intensiv, sehr tief und auch auf eine lange Zeit angelegt, wiederum anders als bei anderen Säugetieren. Und das birgt eben als Potenzial diese Sicherheit, mhm, dass man trotz dieser Abhängigkeit gut versorgt wird, weil eben die Bindung da ist.
Ja.
Und es birgt aber auch die Gefahr, dass man durch eine schlechte sozusagen Fürsorge, durch eine mangelnde Sicherheit, durch einen mangelnden Halt Schaden erfährt, den man dann später im Leben spürt und den man dann, ja, dem man sich dann zuwenden muss.
Es gibt natürlich viele Menschen, ne, die nicht die beschützte Kindheit hatten,
ja,
die sie vielleicht verdient hätten. Mhm. Würdest du sagen, dass es dann wirklich so weit geht, dass wenn man eben eine schwierige Kindheit hatte, auf jeden Fall Schaden davon trägt? Oder kann man das nicht so pauschalisieren?
Da gibt es ein Riesenspektrum. Es,
ja,
ist recht schwer, das so ganz klar zu definieren, ab wann etwas schädlich ist, weil wir auch darauf ausgelegt sind, uns beispielsweise an mehrere Personen binden zu können. Also wenn wir in einem Umfeld aufwachsen, wo beispielsweise eine Bindungsperson, also zu der wir eine Abhängigkeit empfinden, emotional und auch körperlich, uns schlecht behandelt, mhm, oder unzuverlässig behandelt oder vielleicht auch verstirbt, dann hat das einen starken Einfluss, aber der wird unter Umständen gut gepuffert, gut aufgefangen durch andere Bindungspersonen, die das wiederum ausgleichen können. Das heißt, es wäre zum Beispiel auch falsch zu sagen, dass man eine Kindheit nur als gute Kindheit bezeichnen kann, wenn überhaupt nichts irgendwann mal schwierig war. Was eben uns bewusst sein darf, ist, dass gut genug ein wichtiges Wort ist. Nicht perfekt ist das Ziel oder die Bedingung, die es braucht, damit man unbeschadet sich entwickeln kann, sondern es muss gut genug sein, dass man nicht, da kommen wir vielleicht noch hin, in Anpassungsleistungen oder Stressreaktionen gerät, die einen dann davon abhalten, sich gesund zu entwickeln.
Jetzt bin ich kein Vater, ich habe natürlich viele Freundinnen und auch eine Schwester, die Kinder hat. Aber ich weiß, dass es doch auch eine Erziehungsmethode gibt, also gerade wenn du Säuglinge hast und die quasi sehr viel schreien, mhm, dass manche Eltern die Kinder dann auch schreien lassen und sie eben nicht versorgen. Das finde ich aber sehr, sehr schwierig, wenn ich mir anhöre, was du zu sagen hast und wie eben gerade frühe Prägungen dann eben auch später auf dein Leben auswirken.
Ich habe ja gerade von der Abhängigkeit gesprochen,
ja,
die so ganz natürlich ist. Und diese Abhängigkeit wird für uns vor allem spürbar über unser sogenanntes Bindungssystem. Und unser Bindungssystem ist eine innere Instanz, eine biologische Einrichtung sozusagen, die dafür da ist, neurobiologisch und auch auf einer Ebene der Kommunikation, Bindung aufzubauen,
mhm,
und Bindung zu erhalten,
mhm,
und Bindung, wenn sie unter Druck gerät oder in Gefahr gerät, wieder aufzubauen, also wieder aufzunehmen, wieder herzustellen. Und unser Bindungssystem ist also wie so eine Art Warnsystem, was, wenn was unter Spannung gerät, aktiv wird, sodass wir uns dann entsprechend verhalten, um die Bindung wieder zu sichern.
Mhm.
Kinder sind enorm abhängig von ihren Bindungspersonen,
ja,
wie beschrieben, und deswegen ist das Bindungssystem ganz wesentlich in den frühen Jahren der Entwicklung. So. Und wenn ein Kind und später auch, wenn wir auch als Erwachsene bemerken, eine Bindung wird bedroht, also beispielsweise beim Kind, die Mutter oder Bezugsperson wendet sich ab und verlässt das Zimmer, dann wird das Bindungssystem aktiv, weil es spürt, die Bindung gerät auf Spannung. Und ich muss vielleicht aufpassen, dass sie mir nicht entgleitet, diese Bindung. Weil Bindungsverlust oder Bindungsabbruch wäre hochgefährlich, möglicherweise lebensbedrohlich. Und dann wird also etwas im Innern alarmiert. Da wird Stress produziert. Und dieser Stress wird in der Regel dann wieder abgebaut und das Bindungssystem beruhigt sich, wenn die Bindungsperson wiederkommt.
Ich muss auch noch dazu sagen, wir reden jetzt sehr viel über Kleinkinder, über Babys, mhm, aber auch das, was du gesagt hast, also dieses sich abwenden,
mhm,
das machen ja viele Eltern auch im Kindesalter oder im jugendlichen Alter.
Ja.
Mir fällt da zum Beispiel ein, ich habe ein Highschool-Jahr in Amerika gemacht Und meine Gastmutter fragte mich morgens, ob ich zum Abendessen komme. Mhm. Und ich sagte, ich habe heute noch Sport in der Schule, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, rechnet mal lieber nicht mit mir. Mhm. So. Und ich hatte mich damals mit meinem besten Freund gestritten und ich wäre eigentlich rechtzeitig zum Essen gekommen, aber da wir ja in einer Streitsituation waren, die wir gerne auflösen wollten, saßen wir vor dem Haus und haben uns unterhalten. Mhm. Und ich war also nicht beim Essen da. Mhm. So. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich nochmal reingehen muss und das sagen muss, weil ich hatte es ja morgens schon gesagt. Mhm. Und die hatten sich aber einfach gewundert, oder beziehungsweise mein Gastvater, der an diesem Abend gekocht hatte, warum kommt der jetzt nicht rein? Ich habe für den gekocht und jetzt kommt er nicht zum Essen. Mhm. Der war so wütend, dass der mich 2 Wochen hat links liegen lassen. Oha. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das beschreiben würdest, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dieses Bindungsgefühl zu ihm hatte, wie ich das vielleicht zu meinen biologischen Eltern hätte. Mhm. Aber trotzdem war er natürlich mein Gastvater, die Person, die auf mich aufpassen sollte. Ja. Ne? Ja. Ich war 16. Und es ging mir richtig auf den Magen, schlug mir richtig auf den Magen. Ich hatte keinerlei Wissen, wie ich das am besten anspreche. Ich hatte natürlich gehofft, da er ja der Erwachsene ist, dass er das irgendwann auflöst. Mhm. Und irgendwann komme ich aus der Schule nach Hause und meine Gastmutter sagte, die ich sehr mochte, du siehst so blass aus und ich hatte das Gefühl, du bist seit Tagen bedrückt, was ist denn los? Mhm. Und dann ist alles aus mir rausgebrochen, ich habe angefangen zu heulen. Ich konnte es wenigstens benennen und habe dann auch gesagt, ich kann es nicht glauben, dass Mark mich links liegen lässt, weil ich nicht beim Essen war. Also es kam dann alles so raus und er müsste doch der Erwachsene sein und er müsste mir doch zeigen, wie man in so einer Situation mit einem Problem umgeht. Er hätte doch auf mich zukommen können und hätte sagen können, du, ich bin enttäuscht, und dann hätten wir das ganz leicht klären können. Mhm. Und dass ich eine Situation, die innerhalb von 3, 4, vielleicht 5 Minuten hätte einen Lösungsansatz finden können, dann über so viele Tage, und also das macht jetzt vielleicht nichts mehr mit mir, aber ich glaube, ganz viele Erwachsene wissen einfach ganz oft nicht, was sie mit ihrem Verhalten bei Kindern oder eben auch Jugendlichen auslösen.
Das, was du erlebt hast und was viele Menschen erleben, ist das Druck ausüben über das Bindungssystem. Wir sind auf der Bindungsebene am allerberührbarsten. Wir sind da viel erreichbarer für Stress als auf einer kognitiven Ebene. Der Liebesentzug oder der Bindungsabbruch ist einer der stärksten Einflussnahmen, eines der stärksten Werkzeuge, um jemanden wirklich unter Stress zu setzen. Weil in dieser Art Umgang steckt nicht nur ein, ich entziehe mich dir und einem Gespräch, sondern da steckt in dem Unausgesprochenen eine Entwürdigung, eine Beschämung, ganz viel Schuldzuweisung, während gleichzeitig eine Ohnmacht kreiert wird, weil es ja keine Möglichkeit zur Lösung gibt. Das Bindungssystem des Betroffenen, also in dem Fall deines, wird massiv aktiviert und man will eigentlich die Klärung, aber der andere entzieht sich. Der Stress wird ständig weiter hochgedreht und wir sind dafür so empfänglich, weil wir tief in unserer Biologie eingeprägt haben, der Bindungsabbruch ist das Gefährlichste. Auch bei jemandem, dem wir vielleicht gar nicht so nahe stehen. Mhm. Es ist total bemerkenswert, dass das so wirkungsvoll ist, weil wir sehen das, wenn wir mal mit dieser Brille schauen, in unzähligen Kontexten, wie sehr über das Bindungssystem Druck ausgeübt wird. Das hat mit zum Beispiel Gruppenzwang zu tun, mit Autoritätsdynamiken, auch teilweise mit strukturellen Dynamiken, dass immer mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit gearbeitet wird, mit dem Bedürfnis, Platz zu haben, mit dem Bedürfnis, gemocht oder akzeptiert zu sein, und darüber wird Druck ausgeübt.
Was ich dich fragen wollte oder welcher Gedanke mir hochkam, ist, wenn jetzt Personen zuhören, die das vielleicht selber manchmal machen.
Ja.
Und das gar nicht möchten.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die eben in Streitsituationen vielleicht einfach mal eine Pause brauchen von der Person, mit der sie gerade streiten. Und dieser Person dann einfach ausweichen. Also es wäre dann einfach wichtig, es zu benennen, damit es eben nicht zu diesem Bindungsabbruch kommt. Also wenn ich eine Pause brauche und wenn ich sage, du, ich brauche da jetzt erstmal ein paar Minuten für mich oder eben auch, ich möchte da einmal drüber schlafen, lass uns da morgen nochmal drüber reden, dass man es einfach benennt, damit sich das Gegenüber nicht alleingelassen fühlt.
Das ist ein komplett anderes Ding.
Ja.
Also da ist dann durch das, was du gerade ausgesprochen hast, ganz klar, unsere Bindung ist durch die Situation gerade nicht an der Basis gefährdet.
Mhm.
Das ist die Klarheit, die Raum gibt für Konflikt, die einen Raum gibt auch für Auseinandersetzungen, die hart sind, die auch einen Raum gibt für die Entwicklung, die in Beziehungen auch nötig ist und möglich wird dadurch. Der Kontext wird dadurch sicher, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt einen Abstand, aber ich mache das nicht, um damit zu drohen quasi, dass wenn du weiter so bist, wie du bist, unsere Beziehung möglicherweise eigentlich schon geendet hat, weil du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Das ist ein ganz anderer Kontext.
Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir vielleicht mal in einer Beziehung oder in einer Freundschaft waren oder sind, wo unser Gegenüber sich so verhält, dass es einen gerade wütend macht und man mit der Person nicht in einem Raum sein möchte oder man einfach sich jetzt mal zurückziehen möchte, um auch vielleicht zu reflektieren. Ich glaube, was hier aber dann auch wichtig ist, selbst wenn man es benennt, selbst wenn man sagt, ich trenne mich jetzt hier nicht von dir, ich brauche einfach mal Zeit für mich, dass man trotzdem im Hinterkopf hat, dass je nachdem, wie die Person aufgewachsen ist, es trotzdem sehr viel härter das Gegenüber treffen kann, als man das vielleicht eigentlich sagen wollte.
Ja, wir sind verletzlich. Ja. Wir sind verletzlich und wir alle haben eine Geschichte, eine mehr oder weniger belastende Geschichte. Und Kommunikation ist wirklich super wichtig, damit eben Dinge eingeordnet werden können und verstanden werden können, wie sie gerade gemeint sind und nicht mit der alten Erfahrung übersetzt werden. Denn wenn jemand beispielsweise schwierige Bindungserfahrungen gemacht hat, die viel mit Bindungsabbrüchen zu tun haben, verlassen werden oder eben unter Druck gesetzt werden, Schweigebehandlungen und so weiter, dann wird das ja auch als Interpretation verinnerlicht. Mhm. Und wenn sich dann ein anderer Mensch autonom verhält und vielleicht mal kommuniziert, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich oder Raum für mich, dann ist das für den einen entspannt, aber für den mit der eben beschriebenen Erfahrung eine wahnsinnsbedrohliche Situation. Und dann gehen alle inneren Alarmanlagen los, weil eben die Interpretation von früher aktiv ist und man unter Stress gerät.
Ich gehe super gerne Bindungen ein und mir sind Bindungen total wichtig. Und trotzdem weiß ich aber auch, wenn ich glaube, meine Mutter hat immer sehr viel von mir verlangt, was ich nicht leisten konnte. Mhm. Ja? Und wenn ich mich nicht gesehen fühle und mich in die Ecke gedrängt fühle, dann mache ich auch die Schotten dicht. Mhm. Und ich fühle mich dann ja fast abgestoßen von dieser Person.
Ja, das ist ein perfektes Beispiel für das deaktivierte Bindungssystem im Sinne einer Schutzreaktion. Mhm. Unser Bindungssystem ist wie, man kann sich das vorstellen, wie ein Spektrum.
Ja.
Und in der Mitte ist so diese sichere Bindung, das ausgewogene, ruhige, regulierte Bindungssystem. Da können wir sowohl intensiv in Kontakt und Verbindung gehen, als auch uns mal 3 Wochen nicht hören und wir wissen aber, wir haben einen guten Draht miteinander.
Ja.
Und wenn wir uns wiedersehen, dann ist es so, als hätten wir gerade aufgehört zu quatschen.
Mhm.
Und auf der extremen einen Seite des Spektrums ist diese massive Fixierung auf den anderen, die wir mit dem Wort emotionale Abhängigkeit ganz gut beschreiben können.
Mhm.
Ich vergesse mich total und bin nur darauf fixiert, dich zu lesen, genau wahrzunehmen, wann vielleicht etwas bei dir kippt und wie ich mich verhalten muss, damit unsere Bindung irgendwie bestehen bleibt, du nicht sauer wirst oder gehst oder mich irgendwie strafst oder.
Das ist schrecklich. Also es ist, ich weiß, dieses Wort wird gerade sehr, sehr viel benutzt, aber das ist ja, das würde ich als toxische Beziehung auch beschreiben.
Genau, in einer toxischen Beziehung, in der Regel, das, was wir so beschreiben als toxische Beziehung, wird auf dem Bindungssystem ganz viel georgelt, sage ich mal. Und die meisten Menschen, die das entdecken oder bemerken, dass sie in einer toxischen Beziehung sind, die befinden sich in der emotionalen Abhängigkeit und sind in der totalen Selbstaufgabe, weil anders die Bindung nicht funktioniert.
Mhm.
Die funktioniert ja eigentlich sowieso nicht, aber das Toxische darin ist ja, dass es sich nur um einen kreist und der andere dafür vor die Hunde geht gewissermaßen und sich aufs Äußerste anpasst.
Mhm.
Das ist das massiv übererregte, überaktivierte Bindungssystem. Und auf der anderen Seite des Spektrums, in dem Extrem, ist das deaktivierte Bindungssystem, was uns eben zu den emotionalen, ungerührten, vielleicht auch total unempathischen Menschen macht, die sich vielleicht auch von anderen dann wirklich abgestoßen fühlen und die ja also keinerlei Probleme haben mit einer emotionalen Abhängigkeit, sondern eher mit Bindungslosigkeit und letztlich Einsamkeit, die sie aber nicht mal spüren.
Mhm.
Und das habe ich jetzt so als zwei Enden eines Spektrums beschrieben, aber wozu wir in der Lage sind, als emotional intelligente Wesen, ist, dass wir auf diesem Bindungssystem hin und her reisen, switchen sozusagen, je nach Situation. Also Beispiel mit deiner Mutter. Du hast vielleicht Situationen als Kind erlebt. Wenn du nichts dagegen hast, nutze ich das Beispiel kurz, um ein bisschen zu...
Meine Mutter wird es freuen, wenn sie zuhört.
In Wertschätzung für deine Mutter. Ja. Als Beispiel, vielleicht hast du eben als Kind erlebt, da lauert eine Enttäuschung bei deiner Mutter. Also wenn du nicht gerecht werden konntest, dann hast du vielleicht gefürchtet, dass sie Enttäuschung empfindet, was du auf dem Bindungssystem möglicherweise dann wahrgenommen hättest als eine Art Abwendung, als eine Art bindungsschwächender Effekt. Und der eine Impuls ist dann zu versuchen, gerecht zu werden, alles zu tun und darin sich zu erschöpfen. Mhm. Je nachdem, ob das funktioniert, kann es sein, dass man darin seine Überlebensstrategie findet. Je nachdem aber auch, wenn das zum Beispiel nicht funktioniert oder man zum Beispiel älter wird und Autonomiebedürfnisse entwickelt und irgendwann auch ja, sich davon einfach nicht mehr nur unter Druck gesetzt fühlt, sondern auch eine Wut oder eine Ablehnung entwickelt, dann kann es ein schützender Reflex sein, das Bindungssystem zu deaktivieren oder deaktivierende Strategien zu entwickeln. Also die Person abzuwerten oder zu sagen, zu interpretieren oder auch zu mentalisieren, auf so einer Verstandesebene sich was zurechtzulegen, wie die hat mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen und ich habe keinen Bock, was zu leisten, an dem ich eigentlich keinen Spaß habe. Also es gibt jetzt viele Interpretationsmöglichkeiten. Ja, ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass es uns zur Verfügung steht, das Bindungssystem auch zu deaktivieren, um uns zu schützen vor dem Gefühl der Angst vorm Bindungsabbruch.
Okay.
Und das ist oft was in Beziehungen auch dann musterhaft geschieht. Das sind dann so die Kreisläufe zwischen ganz intensiven Auseinandersetzungsphasen und dann diese ganz großen Distanzen, die entstehen, wo dann vielleicht einer sich in der Panik befindet und der andere irgendwie so in der totalen Bindungslosigkeit und das dann wie so eine Todeszone ist in einer Beziehung, wo beide ihren Mustern in dem Moment erliegen und es schwierig wird, wieder rauszukommen.
Gibt es ja, glaube ich, auch in vielen Beziehungen. Das ist also dieses typische Push and Pull. Also, dass
ganz
man,
genau,
ne, also,
ja,
keine Ahnung, der eine kommt auf dich zu und wenn man dann irgendwie aber dann auch auf die Person zugeht, dann entfremdet sie sich wieder, weil sie mit der Bindung auch gar nicht klarkommt. Du hattest vorhin Muster angesprochen in Beziehungen und ich glaube, so habe ich das auch verstanden, ist es ja auch so, dass wir uns ganz oft in Beziehungen aber wieder ähnliche Partner, Partnerinnen suchen, die etwas widerspiegeln, was wir in der Kindheit schon erlebt haben. Warum ist das so?
Ja, das ist eine sehr gute und eine ganz wichtige Frage, weil viele Menschen sich auf ihrem Entwicklungsweg fragen, warum gerate ich immer wieder an jemanden, der so emotional unerreichbar ist? Oder warum gerate ich immer wieder an jemanden, der mich nicht sieht oder mir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein oder so? Die psychotraumatologische Erklärung dafür, die wieder ganz viel mit unserer Entwicklungspsychologie zu tun hat, ist die, dass wir uns einfach gesagt in dem Kontext am sichersten fühlen, in dem wir uns auskennen.
Das heißt, selbst wenn wir wissen, dass es uns nicht gut tut, wissen wir aber, wie wir damit umzugehen haben. Und deswegen gibt es uns Sicherheit.
Genau, deswegen fühlen
wir uns. Das ist ja auch eigentlich.
Ja, was ist
perfide.
Es?
Ja, es ist schlimm.
Es ist schlimm, es ist tragisch.
Ja.
Zum Glück kann man daran was ändern, besonders dann, wenn es einem bewusst wird. Aber erstmal ist es, ja, wirkt es verrückt, weil es eben dazu führt, dass wir uns unbewusst manchmal wirklich destruktive Kontexte aussuchen.
Mhm.
Das Wort aussuchen passt nicht so wirklich zu dem Wort unbewusst, aber es geht schon zusammen. Wir suchen unwillkürlich das, worin wir uns auskennen. Und dafür haben wir wirklich feine Antennen. Wir sind ja eben hochsoziale Wesen und wir können Menschen gut lesen, auch jenseits von den Worten, die sie sprechen oder von den Versprechungen, die sie machen. Wir kriegen da schon viel mit.
Mhm.
Und deswegen ist der Begriff Reinszenierung in der Psychotraumatologie, also in der Traumawelt, auch ein ganz wichtiger Begriff. Also das Wiederinszenieren von bereits geschehenen Abläufen.
Mhm.
Und das macht Menschen ganz, ganz mürbe und verzagt, weil es dann so ausweglos scheint. Aber es ist logisch und es ist auch was zu würdigen ist, weil im Grunde es wiederum zeigt, dass wir als so bindungsorientierte Wesen letztlich Sicherheit darin finden, dass wir Einfluss haben auf die Bindung.
Mhm.
Und wenn wir eben wissen, wie wir Einfluss haben auf jemanden, der uns eigentlich dauernd droht zu verlassen, dann ist das, worin wir so eine Art Selbstwirksamkeit kennen oder eine Art von Repertoire haben, zu agieren, uns zu verhalten. Und dann ist vielleicht ein Kontext, in dem jemand total nett und liebevoll mit uns ist, total verunsichernd.
Weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Weil wir keine Referenz innerlich haben. Mhm. Und dann zweifeln und hadern und suchen und irgendwie vielleicht sogar anfangen, komische Sachen zu machen, weil wir der Bindung gar nicht trauen. Oder wir finden es stinklangweilig und denken, das hat gar keine Tiefe.
Ja, der Reiz ist irgendwie nicht da, mhm. Die Emotionen werden nicht rausgekitzelt.
Da kommen gar keine Stresshormone in Wallung, also es fühlt sich so ruhig an, ja.
Wie schön eigentlich, ne? Wie schön es eigentlich wäre, wenn sich Beziehungen grundsätzlich ruhig anfühlen würden. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch nochmal beschreiben oder erklären, was Trauma überhaupt bedeutet, beziehungsweise, weil wir viel über Trauma jetzt gesprochen haben. Ich glaube, viele Menschen würden jetzt gar nicht sagen, dass sie ein Trauma aus der Kindheit in sich tragen. Mhm. Ich dachte tatsächlich auch, Trauma müsste immer was Großes sein.
Mhm.
Aber so wie ich das jetzt höre, haben wir alle traumatische Erfahrungen gemacht oder ist das zu groß gedacht?
Ja, das ist ein bisschen zu groß gedacht, beziehungsweise ich vertrete eine Position, die von anderen Kolleginnen und Kollegen manchmal auch ein bisschen anders wahrgenommen wird. Mhm. Das ist auf jeden Fall was Diskussionsfähiges oder Würdiges. Ja. Der Traumabegriff ist ja eigentlich eine Diagnose. Also wir sprechen eigentlich über Diagnostik, wenn wir über den Begriff Trauma oder Traumatisierung sprechen. Und heutzutage ist die Traumadiagnostik oder der Traumabegriff recht umfangreich. Auch das befindet sich auf einem Spektrum. Der Begriff umschreibt ein Spektrum. Und auch die Ereignisse, die zu einer Traumafolgestörung oder zu Traumafolgesymptomen führen können, sind vielfältig. Früher hat man gedacht, ein Trauma, also ein Trauma entsteht nur dann, wenn man was ganz, ganz Schreckliches, Lebensbedrohliches erfährt und dann darüber nicht hinwegkommt. Mal ganz vereinfacht gesagt.
Ja.
Man sagt heute, dass ein potenziell traumatisches Erlebnis eine Erfahrung ist, die das Erleben, was man selbst hat, als potenziell lebensbedrohlich darstellt. Also wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns ohnmächtig und hilflos und die Situation, in der wir sind, können wir nicht bewältigen. Also unsere Bewältigungsstrategien, die wir haben, je nach Lebensalter sind das unterschiedliche, die Bewältigungsstrategien oder Überlebensstrategien wie kämpfen oder fliehen oder sich totstellen, die genügen nicht, um der Situation zu entkommen. Also unsere Bewältigungsstrategien werden überfordert.
Mhm.
Und im Nachhinein werden unsere Möglichkeiten der Verarbeitung auch überfordert.
Mhm.
Dann entstehen Traumafolgesymptome. Das heißt, das Trauma liegt nicht allein im Ereignis selbst, sondern auch in dem, was danach an Verarbeitung möglich wird. Mhm. Das ist sehr wichtig zu verstehen.
Okay.
Und auch in der Definition von Situation wird deutlich, für ein kleines Kind kann eine Situation sich lebensbedrohlich anfühlen, die ein erwachsener Mensch ganz anders empfinden kann. Wie beispielsweise die Bindungsperson muss für ein paar Wochen in eine Klinik.
Mhm.
Vielleicht auch wegen nichts Dramatischem. Ja? Da kann der Erwachsene sagen, oh, das ist zwar sehr unangenehm und ich sorge mich, aber es muss nicht eine traumatische Intensität haben. Aber für ein Kind, so ein kleines, was das noch nicht verstehen kann, ist einfach die Bindungsperson weg. Und es kann sich traumatisierend anfühlen.
Muss ja noch nicht mal eine Klinik sein. Es kann ja auch eine berufliche Reise sein vielleicht.
Oder,
einfach, dass man längere Zeit eben als Kind seine Bindungsperson dann nicht mehr hat.
Genau. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass die frühen Lebensjahre für uns die vulnerabelsten, also verletzlichsten Jahre sind, weil wir eben so sehr angewiesen sind auf Bindungspersonen und weil auf der Bindungsebene so viel Stress entstehen kann.
Mhm.
Deswegen spricht man heute dann auch von Kindheitstrauma, was keine Diagnose ist, aber ein treffender, umschreibender Begriff für zum Beispiel das Aufwachsen in einem Elternhaus, in dem Gewalt ausgeübt wird, oder das Aufwachsen in einem Elternhaus, wo ein Elternteil psychisch erkrankt ist oder eine Suchtkrankheit hat oder wo so starke finanzielle Probleme da sind, dass Existenzbedrohung herrscht. Und das ist also ein großes Spektrum, sodass man nicht nur sagen kann, ein Ereignis steht für ein Trauma, sondern auch dauerhafter Stress.
Gibt es denn eine Möglichkeit, überhaupt im Alltag festzustellen, dass ich aus einer alten Rolle heraus agiere?
Also eigentlich könnte man fragen, wie finde ich raus, dass ich mal nicht jenseits von einer alten Rolle
oder
agiere?
So, ja, ja, ja.
Weil das vielleicht auch nochmal gut zu benennen ist, alte Rollen oder alte Muster sind ja per se erstmal nicht schlecht. Das ist ja auch eine menschliche Funktionsweise. Das ist auch neurobiologisch gut zu erklären, weshalb wir so musterhaft unterwegs sind. Also wir sind da einfach ökonomisch unterwegs und das, was wir kennen, wie es funktioniert, rufen wir halt automatisch ab. Aber das, was du natürlich gerade ansprichst, ist eher so dieses, wie komme ich mir wohl auf die Schliche, denke ich mal, dass du es so meinst, dass ich zum Beispiel in einer Beziehung jetzt wieder alte Muster aktiviere, die hier eigentlich gar nicht gut tun.
Also sagen wir mal, ich war in der Familie immer derjenige, der sich um alles kümmern musste. Mhm. Und jetzt bin ich in einer Beziehung und die soll eigentlich auf Augenhöhe sein. Und trotzdem bin ich immer derjenige, der alles organisiert, der sich um alles kümmert, der vielleicht auch sehr dominant dann wirkt und fast schon übergriffig auf das Gegenüber.
Ja.
So, und ich denke wahrscheinlich, ich tue meinem Gegenüber was Gutes, dabei nehme ich der Person den Raum. Ich wäre aber wahrscheinlich nie drauf gekommen, dass das aus einer früheren Prägung heraus passiert.
Im Grunde, glaube ich, merken wir das, wenn wir anfangen, uns ehrlich selbst zu reflektieren. Und manchmal werden wir auch darauf hingestoßen, wenn beispielsweise unser Gegenüber uns auch ein Feedback gibt und sagt, ey, das geht mir echt zu weit. Das heißt, wenn ich es nicht gezeigt kriege von außen, dann werde ich wahrscheinlich nach und nach im Laufe des Lebens bemerken, dass mich manche Dinge einfach immer wieder anstrengen, dass ich mit manchen Situationen grundlegend unzufrieden bin oder da immer wieder eine Verunsicherung spüre. Wir merken unser musterhaftes Handeln häufig anhand des Stresses oder durch den Stress, der dahinter liegt. An dem Beispiel, was du gerade genannt hast, vielleicht bin ich total nett und fürsorglich. Ich weiß nicht mehr genau, ob das deine Worte waren, aber so dieses, ich tue ganz viel für die Bindung, für die Beziehung. Dahinter liegt ja ein Stress. Da ist irgendwo die Überzeugung, wenn ich das nicht mache, dann läuft was nicht so gut. Dann kommt ein Stress zum Vorschein oder ein Konflikt bricht vielleicht auf oder irgendwas wird unangenehm und es entsteht eine Spannung, die ich nicht aushalten kann, die mich bedroht und deswegen handle ich so. Und der Stress ist ja trotzdem da, auch wenn wir das Muster leben. Ein Muster ist eine Art Kompensationsstrategie oder Überlebensstrategie. Das heißt also, solange wir in Mustern leben, in diesen kompensierenden oder aus Stress entstandenen Mustern, sind wir gestresst. Wir sind nicht entspannt. Wir können dann nicht genießen, uns sicher fühlen, die Situation frei entfalten, sich entfalten lassen, sondern wir sind immer irgendwie auch angespannt. Und das ist ein Signal dafür, dass man Muster aktiv hat, die unter Stress entstanden sind. Und das kann man sich mal fragen.
Aber hat das nicht jeder von uns?
Doch, bestimmt. Das hat auch nicht unbedingt mit Trauma zu tun.
Nee, genau. Ja. Mhm. Aber ich denke auch, also wir haben ja alle irgendwie Arten an uns, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Also ob wir da jetzt Unterstützung von jemand anderem brauchen oder das eben selbst übernehmen.
Ja.
Spannend.
Ja, wir sind, das ist nochmal eine gute Differenzierung, eine wichtige Differenzierung. Prägung und Trauma kommen im Grunde aus der gleichen Ecke, aber Prägungen sind vielleicht unter Spannung entstanden und dann sind sie halt unangenehm oder setzen uns auch unter Druck. Prägungen können auch in Liebe entstanden sein, also ein entspanntes Bindungssystem ist zum Beispiel geprägt durch sichere Bindungspersonen, während ein unsicheres Bindungssystem geprägt ist durch Beziehungs- oder Bindungspersonen, die uns Prägungen gegeben haben, die stressbelastet sind. Und die traumatischen Prägungen sind die, die unter Hochstress entstanden sind. Also Prägung ist nicht per se ein negatives Wort. Traumatische Prägung ist eine Umschreibung für ein belastendes Erleben. Ja,
sind dann Gewohnheiten nochmal was anderes oder sind die irgendwie so ein bisschen mit Prägung gleichzusetzen?
Also das ist eine gute Frage. Ich würde spontan sagen, dass Gewohnheiten mehr auf der Verhaltensebene stattfinden.
Okay.
Also ich entwickle eine Gewohnheit, die zum Automatismus wird. Das ist eher vielleicht Verhalten und die Prägungen sind durch viele Dimensionen der Persönlichkeit und des Ich-Erlebens durchgängig. Also auf der Selbstwertebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer körperlichen Ebene und auf einer Verhaltensebene.
Warum werden wir in Beziehungen so oft getriggert? Also besonders eben von Menschen, die uns am nächsten sind. Mhm. Warum ist das so? Ist es einfach, weil wir eine größere Bindung zu ihnen empfinden?
Mhm. Ja, meine Antwort darauf, aus all dem, was ich weiß, fachlich und aus Erfahrung mit Klientinnen und Klienten und persönlichen Erfahrungen, je näher uns ein Mensch steht, desto mehr Bedeutung hat er für uns auf der Bindungsebene.
Mhm.
Also wenn ich einen Menschen verliere, der mir nahe steht, hat das einfach viel mehr Wirkung auf mich, eine viel stärkere Wirkung auf mich, als wenn ich jemanden verliere, mit dem ich keine enge Bindung hatte.
Ja.
Und das bedeutet einerseits, dass diese Personen uns viel leichter triggern können, wie du sagtest. Mhm. Also Trigger ist ja ein Wort dafür, dass jemand in uns etwas unwillkürlich auslöst. Etwas Unterbewusstes wird aktiviert.
Gut, dass du das nochmal erklärst, weil ich finde, Trigger ist auch so ein Wort, was im Moment sehr, sehr viel benutzt wird und man manchmal gar nicht genau weiß. Mhm. Das ist ein Auslöser.
Genau, also das finde ich auch immer hilfreich, das nochmal zu erklären, dass Trigger eigentlich aus dem Englischen kommt und für den Auslöser an einer Waffe steht. Also in der Psychotraumatologie kommt der Begriff Trigger tatsächlich aus der Waffenlehre, weil der Trigger gezogen wird und dann ist das, was rauskommt, nicht mehr zu bremsen.
Mhm.
Also ein Trigger führt zu einer automatischen Reaktion.
Spannend,
und das ist die eigentliche Umschreibung von dem, was dann passiert. Jemand, der getriggert ist, fühlt sich seinen autonomen inneren Prozessen halt ausgeliefert.
Und hat sich dann auch nicht mehr im Griff und kann nicht mehr sich vielleicht die 9 Sekunden nehmen, um die Emotionen wieder so ein bisschen runterzufahren.
Ja.
Warum übernehmen Emotionen dann aber so schnell? Warum haben wir da nicht die Möglichkeit, kurz innezuhalten, wenn wir vielleicht über das Thema noch nicht reflektiert haben und gar nicht wissen, dass das eben ein Triggerpunkt für uns ist?
Ja, weil eine Reaktion abläuft. Also wenn wir einen Trigger erfahren, also ein Auslösereiz kommt für etwas in uns, was nicht aufgearbeitet ist, das wäre es definitionsgemäß, dann reagiert unser Nervensystem. Also etwas in unserem Gehirn, ganz unwillkürlich, jenseits unserer Bewusstseinsschwelle. Und der Raum zwischen Reiz und Reaktion bei Stress ist null. Weil die Stressachse, also ist eine rein biologische Geschichte, unsere Stressachse lässt keinen Raum zwischen Reiz und Reaktion, weil es ums Überleben geht.
Okay.
Also wenn wir überlegen würden, wie reagiere ich, dann wäre es schon zu spät, um entsprechend sich zu schützen. Und diese Biologie, die da abläuft, ist häufig der Situation überhaupt nicht angemessen. Es wäre sehr viel überlebensdienlicher, wenn man einen Raum hätte zwischen Reiz und Reaktion. Und wenn man, wie du sagst, mal kurz atmen könnte, bevor die Emotion durchschießt und man die Situation total eskaliert oder ihr selbst total unterliegt. Aber wenn wir von Stress und von Trauma reden, dann ist immer dann, wenn wir getriggert werden, eine Reaktion am Ablaufen, die wir nicht bremsen können. Da wären wir dann bei einem anderen Feld, wo wir vielleicht noch hinkommen in diesem Gespräch, wo dann das Wort Regulation eine ganz große Rolle spielt und wie wir eben lernen können, unsere Trigger zu kennen, sie zu erkennen und dann zu üben, statt in die autonome Reaktion zu plumpsen, uns ein bisschen mehr zu regulieren und doch Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann man denn dagegen steuern? Und das ist ja dann wahrscheinlich die Regulation.
Genau. Die aber auch erst möglich wird, wenn man ein bisschen Bewusstsein erlangt hat über die Dinge, die so ablaufen. Also am Anfang für uns Erwachsene steht immer eine Bewusstwerdung. Wir brauchen ein Stück Bewusstsein über unsere Muster und über unsere Funktionsweise sozusagen. Also wir müssen uns ein Stückchen kennen, damit wir dann auch erkennen können, also in diesen Situationen oder in diesen Kontexten, da bin ich echt überhaupt nicht cool. Da passiert es mir immer wieder, dass ich mich danach im Grund und Boden schäme, weil ich so blöd reagiert habe. Mhm. Oder weil ich mich gefühlt habe wie ein kleines Kind. Oder weil ich einfach nur noch mitbekommen habe, wie ich aus der Haut fahre oder wieder das Zimmer verlassen habe. Also wir müssen sozusagen anfangen zu reflektieren, wo wir uns erleben, ohne Einfluss auf uns, unser Verhalten zu haben. Das sind die Punkte, die wir uns anschauen müssen. Und das ist also die Eingangspforte, dass wir überhaupt einen Bewusstseinsrahmen schaffen, in dem wir uns dann widmen können, weil wir dann wirklich mit Stress auch natürlich in Kontakt kommen.
Ja.
Und Regulation, Nervensystemregulation, Selbstregulation ist dann etwas, was man lernen kann durch beispielsweise Atemübungen, körperliche Übungen und oftmals auch durch eine Person, mit der man übt, damit man das Ganze eben auch in Beziehungserleben mal spüren kann. Und das ist dann ein schöner Prozess, da zu wachsen.
Du hast eigentlich die perfekte Überleitung geschafft zur Bonusfolge, denn da werden wir noch ein bisschen tiefer reingehen und wir werden uns darüber unterhalten, ja, wie man eben bestimmte Muster erkennen kann. Und dann, du hast gerade eine Atemtechnik auch schon angesprochen, werden wir uns da vielleicht noch ein bisschen die Situation angucken, was man dann eben auch machen kann, um insgesamt ein bisschen ruhiger und bei sich zu bleiben. Ich habe heute definitiv gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt erstmal die Muster zu erkennen, dass es sehr viel Selbstreflexion braucht. Und ich finde auch Mut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil wir haben vorhin wieder von Systemen gesprochen. Ne? Wenn man etwas verändert und eine Beziehung ist ja auch ein System, dann wird sich das Gegenüber auch verändern. Und dann wird sich vielleicht auch die Draufsicht auf Familie, auf Partnerschaften, auf Freundschaften generell verändern. Und das ist natürlich nicht immer leicht für Leute, die Angst vor allem vor Veränderungen haben.
Oh ja, ja, die unsicher sind in ihrem Innern, dass Veränderung vielleicht auch Einsamkeit bringen kann. Ich finde auch, und das ist auch ein schöner Punkt, den nochmal deutlich zu machen, sich diesen Prozessen und dieser Ebene zuzuwenden, ist total mutig. Mhm. Und ich bewundere alle Menschen, die sich dem widmen und stellen. Und ich habe auch da wirklich sehr viel Hochachtung und Wertschätzung für diesen Mut und diese Tiefe, die in den Prozessen liegt. Und kann auch nur sagen, auch aus der Praxis mit den Klientinnen und Klienten, die ich begleiten durfte, dass es so eine würdespendende Arbeit. Mhm. Also ich habe viele Menschen gesehen, die durch diesen Mut, den sie aufgebracht haben, sich aufrichten konnten in ihrer Würde, die so oft verloren geht in diesen schwierigen Mustern, in diesen verletzenden Dynamiken. Und deswegen kann ich nur sagen, es lohnt sich so, den Mut aufzubringen, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist, aber es ist wirklich ganz, ganz lohnenswert.
Ja, und den ersten Schritt bist du heute schon gegangen, indem du dir unsere Folge angehört hast. Das ist ja auch schon mutig. Du setzt dich mit einem Thema auseinander, was dich vielleicht nur interessiert hat, was dich vielleicht aber auch betrifft. Und deswegen kannst du dir jetzt schon mal eine virtuelle Umarmung geben oder meinetwegen kannst du dich auch so drücken. Weil es finde ich ganz, ganz toll, dass man sich eben auch die Zeit nimmt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Verena, wir haben hier dieses kleine Happy Jar. Da sind Fragen drin über das Leben. Es könnte sein, dass die Frage zu unserem heutigen Thema passt, die du jetzt gleich ziehen darfst. Es kann aber auch sein, es ist eine ganz andere Frage, die wir gleich beantworten dürfen. Also, wenn du möchtest,
sehr
einmal
gern
ziehen.
Raschel, raschel. So. Was haben wir denn da? Was ist eine Sache, die du an dir gelernt hast zu mögen, obwohl du früher damit gehadert hast?
Ah ja.
Das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, da gibt es natürlich einiges. Mhm. Ja. Aber ich glaube, was ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist meine Neugierde. Früher habe ich manchmal gedacht, dass Neugierde vielleicht so was Übergriffiges sein kann oder auch so ein bisschen was. Ich habe manchmal so an die älteren Damen gedacht, die aufs Kissen gelehnt bei uns in der Kleinstadt so auf der Fensterbank gelehnt sind und gucken wollten, was da so passiert oder so hinter der Gardine noch am besten vorgelinst haben, wo Neugierde also auch als sowas Aufdringliches oft gewertet wurde. Und ich bin sehr neugierig, das habe ich auch von meiner Mama, glaube ich, mitbekommen. Und im Laufe der Zeit ist Neugierde für mich in meinem Beruf natürlich ein ganz wesentlicher Schlüssel geworden, um auch dran zu bleiben, in tiefen Prozessen nicht mich demotivieren oder hab bremsen lassen, weil ich etwas nicht verstanden habe. Mhm. Also dieses, das verstehe ich nicht, da bin ich nie stehen geblieben, weil ich immer zu neugierig war, was noch dahinter stecken könnte. Mhm. Und Neugierde habe ich dann auch später gelernt, ist auch ein neurobiologischer Zustand.
Ja.
Der Lebendigkeit und dem Leben sehr zugewandt ist und diese Energie, etwas erfahren, erfassen und lernen zu wollen. Also Neugierde ist etwas, was uns sehr mit dem Leben verbindet. Und das habe ich also schätzen gelernt, obwohl ich früher dachte, ist es wirklich gut, so neugierig zu sein.
Ich finde es total toll und ich finde es auch natürlich A, für deinen Beruf wichtig, aber ich finde ja generell, wenn man Menschen kennenlernt und Fragen stellt, dann ist das ja was ganz Wunderbares. Und es gibt wirklich Leute, die sind ja gar nicht in der Lage, dann auch Fragen zu stellen oder die haben dann vielleicht Angst, dass es übergriffig ist. Vielleicht haben sie aber auch gar nicht die Werkzeuge, um die richtigen Fragen zu stellen oder die Fragen zu stellen, die sie interessieren. Insofern finde ich Neugierde super. Bei mir war es vielleicht früher die Ungeduld, dass ich dachte, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und dann habe ich aber auch gemerkt, vielleicht nennen wir es gar nicht Ungeduld, sondern vielleicht ist es auch einfach eben, ja, in gewisser Weise auch die Neugierde, etwas anderes zu erreichen oder weiterzukommen. Oder ich bin auch einfach schnell so. Und Ungeduld kann natürlich super nervig sein. Aber ich finde, Ungeduld kann man eben auch als absolute Stärke sehen.
Ja, und auch als einen Ausdruck von Lebensenergie, von Lebenskraft.
Das stimmt, die habe ich auf jeden Fall. Verena, wir sprechen gleich in der Bonusfolge noch darüber, wie man die Muster, über die wir gesprochen haben, nicht nur versteht, sondern auch konkret im Alltag etwas verändern kann. Also zum Beispiel, woran erkenne ich überhaupt meine eigenen Beziehungsmuster? Was kann ich tun, wenn ich merke, jetzt reagiere ich gerade aus einem Muster heraus? Sehr schwierig, ne? Wegen der Zeit vielleicht, dass man dann zu schnell hochfährt, aber da gehen wir gleich nochmal rein. Und welche kleinen Schritte helfen, neue Erfahrungen in Beziehungen zu machen? Ja. Wenn ihr das hören wollt, dann bleibt einfach dran. Die Bonusfolge gibt es exklusiv bei Podimo. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von dir und sage bis gleich. Ich habe für euch aber auch noch eine Reflexionsfrage in der Mindful Minute. In der Mindful Minute habe ich heute einen Reflexionsmoment für dich. Vielleicht nimmst du dir heute einen kurzen Moment und denkst an eine Situation, in der du emotional stärker reagiert hast, als du wolltest. Vielleicht an einen Streit, vielleicht an eine Situation, in der du dich zurückgezogen hast. Vielleicht an einen Moment, in dem du dich plötzlich klein gefühlt hast. Vielleicht fallen dir auch mehrere ähnliche Situationen ein. Und dann stell dir eine einfache Frage. War das wirklich nur diese Situation? Oder hat sich da ein älteres Muster gemeldet? Sei sanft zu dir, wenn du dir das anschaust. Du musst heute nichts lösen. Der erste Schritt ist nur, es zu bemerken. Und vielleicht reagierst du das nächste Mal schon ganz anders. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Abonniert den Podcast, egal da, wo ihr Podcasts hört. Liked es, kommentiert es und nehmt an der Umfrage teil und teilt den Podcast natürlich auch, damit wir noch ganz, ganz viele weitere HörerInnen gewinnen. Dankeschön. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp, Executive Producer Juliane Rinne, Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp, Sound Felix Andorf, Marketing Katharina Vizani, Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.